sowieso. Von RBB Kultur.
1. Diese Geschichte wird euch das Leben retten. Als Mentel noch lebte, war er Chef einer Bande von 18 bis 20 Kindern, die für ihn arbeiteten. Und nur selten erhob er gegen eins von ihnen die Hand. Jede Woche schenkte er ihnen Schokoriegel und Karamellbonbons, die sie unter sich verteilten. Und außerdem machte er sie unsichtbar für die Polizei, die Evangelistentypen, die sie vor der Straße retten wollten, und Männer, die sie mit gierigen Augen verfolgten, wenn sie über die Gleise flitzten und leere Plastikflaschen aufsammelten, bevor ein Zug sie überrollen konnte. Mentel machte kein Theater, wenn ihm seine kleinen Lumpensammler nur 5 statt 50 Bisleri-Flaschen brachten. Oder er sie während der Arbeitszeit in der Schlange vor dem Kino erwischte, wo sie in ihren Sonntagskleidern und Premierenkarten anstanden, die sie sich gar nicht leisten konnten. Aber wenn sie Bleichmittel geschnüffelt hatten und mit roten Nasen, mit Vollmond groß geschwollenen Augen ankam und ihre Worte ineinander flossen wie eine Mischung aus Blut und Wasser, knöpfte er sie sich vor. Dann drückte er seine Gold Flake Kings auf ihrem Handgelenk oder ihre Schulter aus und nannte das die Verschwendung einer guten Zigarette. Der penetrante Geruch nach verbranntem Fleisch folgte seinen Jungs auf Schritt und Tritt und vertrieb den süßen, kurzen Kick von Korrekturflüssigkeit oder Klebstoff. Mentel hämmerte ihnen Vernunft in den Schädel. Ja, wirklich, das tat er. Wir sind ihm nie begegnet, weil er lange vor unserer Zeit in diesem Viertel lebte. Aber die Leute, die ihn kannten, wie der Friseur, der seit Jahrzehnten stopplige Bärte rasiert, oder der Spinner, der Asche auf seine Brust schmiert und sich für einen Heiligen hält, reden bis heute von ihm. Sie sagen, seine Jungs hätten nie darüber gestritten, wer als Erster auf einen fahrenden Zug aufspringen durfte oder wer ein in der Spalte hinter dem Sitz eingeklemmtes Stofftier oder Spielzeugauto behalten konnte. Mentel brachte seinen Jungs bei, anders zu sein. Deshalb lebten sie länger als alle anderen, die in den Bahnhöfen des Landes arbeiteten. Eines Tages aber starb Mentel selbst. Seine Jungs wussten, dass er damit nicht gerechnet hatte. Er war jung und gesund gewesen und hatte ihnen versprochen, einen Lieferwagen zu mieten und sie zum Touch zu fahren, ehe der Monsun in die Stadt kam. Tagelang trauerten sie um ihn. Unkraut spross aus dem mit ihren Tränen getränkten kahlen Boden. Danach mussten die Jungs für Männer arbeiten, die ganz anders waren als Mentel. In ihrem neuen Leben gab es weder Schokoriegel noch Kinobesuche. Nur versenkte Hände von Gleisen, die im Sommer golden glänzten, wenn bereits morgens um 11 45 Grad herrschten. Im Winter fielen die Temperaturen auf 1 oder 2 Grad. Und manchmal, wenn der Dunst weiß und körnig wie Staub war, schälte der messerscharfe Rand der vereisten Gleise den Jungs die Haut von den blasigen Fingern. Jeden Tag nach ihren Beutezügen wuschen sich die Jungs das Gesicht mit dem Wasser, das aus einem leckenden Rohr am Bahnhof tröpfelte, und schickten ein kollektives Gebet zum Mentel empor, damit er sie davor bewahrte, dass ihnen ein Zug die Arme und Beine zu Knochenmehl zermalmen oder ein Gürtel durch die Luft sausen würde, der ihnen das Rückgrat brach, sodass sie nie wieder laufen konnten. Ein paar Monate nach Mentels Tod starben 2 Jungs beim Aufspringen auf Züge. Milane kreisten über ihren zerquetschten Körpern und Fliegen küssten ihre blau-schwarzen Lippen. Die Männer, für die sie schufteten, hielten es für rausgeworfenes Geld, ihre Leichen zu bergen und einäschern zu lassen. Die Züge hielten nicht an und die Loks heulten weiter, bis spät in die Nacht. Eines Abends, kurz nach ihrem Tod, überquerten 3 von Mentels Jungs die Straße, die den Bahnhof von dem Labyrinth kleiner Geschäfte und Hotels trennte, auf deren Flachdächern sich rot-weiße Handymasten und schwarze Wassertanks drängten. Leuchtreklamen blinkten. Rein vegane Snacks. Bahnhofsblick. Unglaubliches Indien. Und familienfreundlich. Die Jungs waren auf dem Weg zu einer Stelle nicht weit von hier. Eine Backsteinmauer mit Eisengeländer, wo Mentel seine Wäsche getrocknet und auch geschlafen hatte. Einen Sack mit seinem gesamten Hab und Gut im Arm, als wäre er seine Frau. Im gelbrosa Schein der Lettern, die Hotel Royal Pink buchstabierten, sahen sie die kleinen Lehmgötter, die Mentel in einer Mauernische aufgestellt hatte. Ganesha mit seinem auf der Brust eingerollten Rüssel Lord Hanuman mit dem Kräuterberg in der Hand, Krishna, der die Flöte spielt, und in der Sonne getrocknete und mit Stein beschwerte Ringelblumen zu ihren Füßen. Die Jungs stießen die Stirn gegen die Mauer und fragten Mäntel, warum er hatte sterben müssen. Einer von ihnen flüsterte Mäntels richtigen Namen in den Wind. Ein Geheimnis, das nur sie kannten. Und ein Schatten huschte durch die Gasse. Die Jungs hielten ihn für eine Katze oder einen Flughund. Obwohl sich die Luft auflud, sie den metallischen Geschmack von Elektrizität auf der Zunge hatten und ein regenbogenfarbener Lichtblitz aufflackerte, der so schnell verschwand, dass sie ihn sich nur eingebildet haben konnten. Sie waren erschöpft von der Flaschensammelei und schwindelig vor Hunger. Aber als sie am nächsten Tag den Abfall in den Gängen eines Zuges durchwühlten, fand jeder von ihnen einen 50-Rupien-Schein unter den Schlafwagenbetten. Sie wussten, dass es ein Geschenk von Mäntels Geist war, denn die Luft um sie herum war von seinem warmen Atem erfüllt und roch nach seinen Gold Flake Kings. Er war gekommen, weil sie ihn bei seinem richtigen Namen gerufen hatten. Die Jungs fingen an, Zigaretten für Mäntel auf seiner Mauer zu hinterlassen oder kleine Schalen aus Staniolpapier mit würzigen Kichererbsen, die mit scharfem Limonensaft verfeinert und mit Korianderblättern und roten Zwiebelringen garniert waren. Sie rissen derbe Witze über die Gerüche und Geräusche, die Mäntel fabriziert hatte, nachdem er eines Nachmittags ein Viertelkilo Kichererbsen auf einmal verdrückt hatte. Seinem Geist gefiel das gar nicht. Und anschließend fanden sie in ihren Hemden Brandlöcher von Zigaretten. Inzwischen sind Mäntels Jungs überall in der Stadt verstreut. Und wir wissen, dass einige von ihnen geheiratet und eigene Kinder bekommen haben. Doch bis heute wird ein Junge, der mit leerem Magen und Mäntels richtigem Namen auf den rissigen Lippen einschläft, am nächsten Morgen auf einen weißen Touristen stoßen, der ihm ein Eis spendiert. Oder eine ältere Dame, die ihm einen Paratha in die Hand drückt. Es ist nicht viel, aber Mäntel war kein reicher Mann und deshalb ist er auch kein reicher Geist. Das Komische ist, dass seine Jungs ihm diesen Namen gaben. Als sie ihm das erste Mal begegneten, erkannten sie, dass er in vielerlei Hinsicht streng war. Sein Blick aber sanft wurde, wenn sie ihm einen fehlenden Zeh oder eine Narbe zeigten, die wie ein toter Fisch hinten auf dem Oberschenkel prangte, wo man sie mit einer rotglühenden Eisenkette ausgepeitscht hatte. Sie kamen zu dem Schluss, dass nur ein Verrückter in dieser korrupten Welt halbwegs gut sein konnte. Zuerst nannten sie ihn Bruder, die Jüngsten Onkel. Und erst viel später sagten sie, »Mäntel, guck mal, wie viele Flaschen ich heute gefunden habe!« Er störte sich nicht daran, weil er wusste, wie sie auf den Namen gekommen waren. Monate nachdem er Mäntel geworden war und an einem Frühlingsabend schon mehrere Gläser Bank geleert hatte, kaufte er seinen Jungs cremigen Milchreis in Tonschalen und raunte ihm den Namen zu, den seine Eltern ihm gegeben hatten. Er erzählte, wie er mit 7 von zu Hause ausgerissen war. Seine Mutter hatte ihn geohrfeigt, weil er die Schule geschwänzt und sich mit den Möchtegern Casanovas auf der Straße herumgetrieben hatte, die jedes Mal laut johlten, wenn ein Mädchen an ihn vorbeikam. Die ersten Wochen in der Stadt hatte Mäntel im Bahnhof verbracht, wo er die Reste halbgeleerte Proviantpakete verschlang, die die Fahrgäste aus den Zugfenstern geworfen hatten und in den Alkoven unter den Bahnsteigüberführungen vor der Polizei versteckte. Jeder dumpfe Schritt über ihm fühlte sich an wie ein Schlag auf den Kopf. Eine Zeit lang glaubte er, seine Eltern würden mit einem der Züge kommen, um ihn zu suchen, ihn ausschimpfen, weil er ihnen so einen Schreck versetzt hatte, und ihn wieder mit nach Hause nehmen. Nachts schlief er unruhig. Er hörte die Mutter seinen Namen rufen. Doch es war nur der Wind, das Rattern eines Zuges oder die schrille Stimme einer Frau, die verkündete, der Northeast Express aus Shillong habe 4 Stunden Verspätung. Hin und wieder dachte Mäntel daran, nach Hause zurückzukehren, tat es aber nicht, weil er sich schämte und weil die Stadt aus Jungs richtige Männer machte. Er hatte es satt, ein Kind zu sein, und wollte ein Mann werden. Jetzt, da Mäntel ein Geist ist, wünscht er sich nochmal 7 zu sein. Wir glauben, dass er deshalb seinen alten Namen hören möchte. Er erinnert ihn an seine Eltern und an den kleinen Jungen, der er war, bevor er auf den Zug aufsprang. Mäntels richtiger Name ist ein Geheimnis. Seine Jungs würden ihn niemandem verraten. Wahrscheinlich ist er so gut, dass ein Filmstar ihn geklaut hätte, wenn Mantle nach Mumbai gegangen wäre, statt hierher zu kommen. In dieser Stadt gibt es viele Mantles. Wir brauchen keine Angst vor ihnen zu haben. Unsere Götter sind zu beschäftigt, um unsere Gebete zu erhören. Doch Geister? Geister haben nichts anderes zu tun, als zu warten und zu wandern. Zu wandern und zu warten. Und sie hören immer auf unsere Worte, weil sie sich langweilen und es eine Möglichkeit ist, sich die Zeit zu vertreiben. Aber vergesst nicht, sie arbeiten nicht umsonst. Sie helfen uns nur, wenn wir uns revanchieren. Bei Mantle ist es eine Stimme, die seinen richtigen Namen ruft. Und bei anderen ein Glas Fusel, ein Zweig Jasmin oder ein Kebab aus Ustads Imbiss. Da besteht kein Unterschied zu dem, was Götter von den Menschen verlangen. Nur erwarten die meisten Geister nicht, dass wir fasten, Lampen anzünden oder immer wieder ihren Namen in ein Notizheft kritzeln. Am schwierigsten ist es, den richtigen Geist zu finden. Mantles ist er für Jungs, denn er hat nie Mädchen angeheuert. Aber es gibt auch Geister für Frauen, für Greisinnen und sogar Babygeister, die kleine Mädchen beschützen. Vielleicht brauchen wir Geister mehr als jeder andere, weil wir Bahnhofskinder sind, ohne Eltern und Zuhause. Wenn wir noch immer da sind, dann nur, weil wir wissen, wie man Geister gezielt beschwört. Manche Leute meinen, wir würden an das Übernatürliche glauben, weil wir Klebstoff schnüffeln, Heroin schnupfen und Desidaru trinken, der so stark ist, dass er einem Baby einen Schnurrbart ins Gesicht zaubern könnte. Aber diese Leute, Leute mit Marmorböden und Elektroheizungen, waren nicht dabei, als die Polizei in einer kalten Winternacht Mantles Jungs aus dem Bahnhof vertrieb. In dieser Nacht blies ein eisiger Wind durch die Stadt, der selbst im Gestein seine Spuren hinterließ. Die Jungs hatten keine 20 Rupien, um für 8 Stunden eine Decke zu mieten. Und der Deckenwala schimpfte, als sie fragten, ob er ihnen nicht eine auf Pump geben könnte. Zitternd hockten sie unter einer dunklen Straßenlaterne mit kaputtem Glasgehäuse vor einer Nachtunterkunft, in der es keine freien Betten mehr gab. Räder aus Schmerz drehten sich in ihren Händen und Beinen. Als sie es nicht länger aushielten, riefen sie Mantle. »Tut uns leid, dass wir dich schon wieder stören müssen«, sagten sie, »aber wir haben Angst zu sterben.« Die kaputte Straßenlaterne knisterte und glühte auf. Die Jungs blickten empor. Warmes Licht ergoss sich wie gelber Honig über sie. »Wartet«, sagte Mantles Geist zu ihnen. »Vielleicht kann ich noch mehr für euch tun.« Ich betrachte unser Haus kopfüber und zähle 5 Löcher im Blechdach. Es könnten mehr sein, aber das kann ich nicht sehen, weil der schwarze Smog draußen die Sterne vom Himmel verschluckt hat. Ich stelle mir vor, wie ein Djinn auf dem Dach hockt und die Augen wie ein Schlüssel im Schlüsselloch dreht, während er uns durch eine Ritze beäugt und wartet, dass Ma, Papa und Runo Didi einschlafen, damit er mir die Seele aus dem Leib saugen kann. Djinns gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht, aber wenn es welche gäbe, würden sie nur Kinder stehlen, weil wir die zartesten Seelen haben. Meine Ellbogen zittern auf dem Bett. Deshalb stütze ich die Beine an der Wand ab. Runo Didi hört auf, die Sekunden zu zählen, die ich schon auf dem Kopf stehe, und sagt, »Arei, Jay, ich bin direkt neben dir und du schummelst trotzdem? Schämst du dich nicht?« Ihre Stimme ist schrill und aufgeregt. So sehr freut sie sich, dass ich nicht so lange Kopf stehen kann wie sie. Didi und ich wetteifern darum, wer am längsten auf dem Kopf stehen kann. Aber es ist kein fairer Wettkampf. In unserer Schule gibt es erst ab der 6. Klasse Yoga-Unterricht. Und Runo Didi geht in die 7., wird also von einem richtigen Yogalehrer unterrichtet. Ich dagegen bin erst im 4. Schuljahr und muss mich auf Baba Devanand im Fernsehen verlassen, der behauptet, wenn Kinder wie ich Kopfstand machen, werden sie nie eine Brille tragen müssen? Nie weiße Haare oder schwarze Löcher in den Zähnen kriegen? Nie Gehirnerweichung, lahme Arme oder Beine haben? In der Schule, im College und zu Hause immer die Nummer 1 sein. Ich mag Kopfstand 10-mal lieber als die Schnaufübung, die Baba Devanand im Lotussitz mit gekreuzten Beinen macht. Wenn ich aber jetzt noch länger auf den Kopf stehe, breche ich mir das Genick. Deshalb lasse ich mich wieder aufs Bett plumpsen. Das nach Korianderpulver, rohen Zwiebeln, Ma, Ziegelstein, Zement und Papa riecht. »Baba Jay hat sich als Schwindler entpuppt«, schreit Runo Didi. »Wie die Reporter, die jeden Abend rot vor Zorn werden, wenn sie im Fernsehen die entsetzlichen Nachrichten vorlesen müssen. Will unser Land nur zusehen und nichts tun?« »Uff, Runo, ich kriege noch Kopfschmerzen von deinem Geschrei«, sagt Ma aus der Küchenecke. Dasselbe Teigholz, mit dem sie mir den Hintern versohlt, wenn ich Kraftwörter in den Mund nehme, hilft ihr jetzt dabei, vollkommen runde Rotis zu formen, während Runo Didi über Mars Handy mit Nana Nani telefoniert. »Gewonnen! Gewonnen!« singt Didi jetzt. Sie ist lauter als der Fernseher im Haus nebenan, das Geschrei des Babys im Haus neben dem von nebenan und die Nachbarn, die sich Tag für Tag darüber streiten, wer wem Wasser aus welchem Tank geklaut hat. Ich stecke mir die Finger in die Ohren. Runo Didis Lippen bewegen sich. Aber es ist so, als würde sie die Blubbersprache der Fische in einem Aquarium sprechen. Ich kann kein Wort von ihrem Geplapper verstehen. Wenn ich in einem großen Haus wohnen würde, würde ich mit meinen verschlossenen Ohren immer zwei Stufen auf einmal die Treppe raufsprinten und mich oben in einen Schrank verdrücken. Aber wir wohnen in einem Bastille, deshalb hat unser Haus bloß ein Zimmer. Papa sagt immer, dass es in diesem Zimmer alles gibt, was wir für unser Glück brauchen. Damit meint er Didi, mich und Ma. Und nicht den Fernseher, unseren wertvollsten Besitz. Von meinem Platz auf dem Bett aus habe ich den gut im Blick. Er guckt von einem Regal voller Blechteller und Dosen auf mich herab. Runde Buchstaben auf dem Bildschirm sagen: Dili, vermisster Kater des Polizeipräsidenten gesichtet. Manchmal sehen bei den Nachrichten in Hindi die Buchstaben so aus, als würden sie Blut speien. Vor allem, wenn uns die Sprecher schwierige Fragen stellen, die wir nicht beantworten können. Wie: Lebt ein Geist im obersten Gerichtshof? Oder: Bildet Pakistan Tauben zu Terroristen aus? Oder: Ist ein Bulle der beste Kunde dieses Sari-Shops in Varanasi? Oder: Hat ein Rasgulla die Ehe der Schauspielerin Wiener zerstört? Ma mag solche Geschichten, weil Papa und sie stundenlang darüber streiten können. Meine Lieblingssendungen sind die, für die ich nach Ma's Meinung noch zu klein bin, wie Police Patrol und Life Crime. Manchmal schaltet Ma eine Sendung mitten im Mord aus, weil ihr davon schlecht wird, wie sie behauptet. Aber manchmal lässt sie auch laufen, weil sie gern rät, wer die Bösen sind, und mir erzählt, dass die Polizisten Tomaten auf den Augen haben, denn sie können die Übeltäter nie so schnell ausmachen wie sie. Runo Didi hat aufgehört zu plappern und macht jetzt mit ausgestreckten Armen hinter dem Rücken Dehnübungen. Sie hält sich für Usain Bolt, dabei ist sie bloß in der Schulstaffel. Staffellauf ist kein richtiger Sport. Deshalb lassen Ma und Papa sie daran teilnehmen, obwohl einige Cha-Chas und Cha-Chis in unserem Bastille meinen, Laufen gehört sich nicht für ein Mädchen. Didi sagt, wenn ihre Mannschaft erst die Regional- und die Landesmeisterschaft gewonnen hat, werden die Leute im Bastille schon die Klappe halten. Die Finger in meinen Ohren werden langsam taub. Deshalb nehme ich sie wieder raus und wische sie an meiner Cargohose ab, die schon voller Tinten, Schlamm und Fettflecken ist. All meine Klamotten sind so dreckig wie diese Hose, sogar meine Schuluniform. Ich habe Ma angefleht, mich die neue Uniform tragen zu lassen, die ich diesen Winter umsonst von der Schule bekommen habe. Aber Ma bewahrt sie ganz oben in einem Regal auf, wo ich nicht drankomme. Sie behauptet, nur reiche Leute würden Kleider wegwerfen, in denen noch Leben steckt. Wenn ich ihr zeige, dass mir die braune Hose nur noch bis zu den Knöcheln reicht, sagt Ma, selbst Filmstars würden heutzutage Hochwasser tragen, das wäre der letzte Schrei. Sie erfindet noch immer Dinge, um mich auszutricksen, wie früher, als ich noch kleiner war als jetzt. Sie weiß nicht, dass Paris und Faiz mich jeden Morgen auslachen und mir sagen, ich sehe aus wie ein Räucherstäbchen, bloß eins, das nach Furz stinkt. Ma, hör mal, meine Uniform, sage ich, und verstumme. Weil draußen jemand so laut schreit, dass ich fürchte, die Hauswand stürzt gleich ein. Runo Didi schnappt nach Luft. Ma's Hand streift versehentlich die heiße Pfanne und ihr Gesicht wird scharf und runzlig wie die Schale einer Bittermelone. Ich denke, es ist Papa, der versucht, uns einen Schrecken einzujagen. Ständig singt der alte Hindi-Lieder mit seiner dröhnenden Stimme, die wie eine leere Gasflasche durch die Gassen unseres Bastille rollt und Straßenköter und Babys weckt, die dann losjaulen. Aber nun lässt ein weiterer Schrei die Wand erzittern. Ma stellt den Herd ab und wir rennen aus dem Haus. Die Kälte fährt mir in die nackten Füße. Auf der Gasse huschen Schatten und zischeln Stimmen. Der Smog kämmt mein Haar. Mit Fingern, die rauchig, aber zugleich feucht sind. Leute schreien. Was ist los? Ist was passiert? Wer schreit da? Hat jemand geschrien? Ziegen, denen ihre Besitzer alte Hemden und Pullover übergezogen haben, damit sie sich keine Erkältung einfangen, verkriechen sich unter den Cherpais auf beiden Seiten der Gasse. Die Lichter in den Hi-Fi-Gebäuden rings um unser Bastille flackern kurz auf, wie Glühwürmchen, und erlöschen. Stromausfall. Keine Ahnung, wo Ma und Runo Didi sind. Frauen mit klirrenden Glasarmreifen halten zur Beleuchtung ihre Handys oder Petroleumlampen in die Luft, aber das Licht ist zu schwach, um den dichten Smog zu durchdringen. Alle um mich herum sind größer als ich und stoßen mir aufgeregt ihre Hüften und Ellbogen ins Gesicht, während sie sich fragen, was das Geschrei zu bedeuten hat. Mittlerweile ist uns klar, dass es aus dem Haus von Daru Lalu kommt. »Da ist was Übles in Gang«, sagt ein Chacha, der an unserer Gasse wohnt. »Lalus Frau ist durchs ganze Bastille gelaufen und hat jeden gefragt, ob er ihren Sohn gesehen hat. Sogar auf der Müllkippe war sie und hat seinen Namen gerufen.« »Lalu auch, obwohl er seine Frau und die Kinder immer verprügelt«, sagt eine Frau. »Wartet nur, eines Tages macht auch sie sich aus dem Staub. Und wie kommt dieser Taugenichts dann an Geld? Wo will er seinen Fusel herkriegen, hä?« Ich frage mich, welcher von Daru Lalus Söhnen abhandengekommen ist. Sein Ältester, Bahadur, der Stotterer, geht in meine Klasse. Die Erde bebt, als irgendwo in der Nähe eine Metro unter uns vorbeirumpelt. Sie wird sich aus dem Tunnel schlängeln, an halbfertigen Gebäuden vorbeirasen und die Brücke zu einer überirdischen Station emporklettern, bevor sie in die Stadt zurückfährt. Denn da endet die Purple Line. Die Metrostation ist neu. Und Papa gehört zu denen, die ihre glänzenden Wände gebaut haben. Im Augenblick baut er an einem Turm, der so hoch ist, dass sie rote Blinklichter auf dem Dach anbringen müssen, als Warnung für die Piloten, nicht zu niedrig zu fliegen. Das Geschrei ist verstummt. Mir ist kalt. Und meine Zähne führen Selbstgespräche. Plötzlich schießt Runo Didis Hand aus dem Dunkeln, packt mich und zerrt mich mit. Sie ist so schnell wie bei einem Staffellauf. Und ich bin der Stab, den sie gleich weitergeben wird. »Halt«, sage ich, und trete auf die Bremse. »Wo willst du hin?« »Hast du nicht gehört, was die Leute über Bahadur gesagt haben?«
»Dass er verschwunden ist?«
»Willst du nicht mehr erfahren?« Runo Didi kann mein Gesicht im Smog nicht sehen. Trotzdem nicke ich. Wir folgen einer Laterne, die jemand vor uns schwenkt. Aber sie ist nicht stark genug, um die Pfützen zu erhellen, wo sich das Waschwasser gesammelt hat. Deshalb tappen wir ständig rein. Das Wasser ist eklig. Und ich sollte lieber umkehren. Aber ich will auch wissen, was mit Bahadur ist. Im Unterricht nehmen ihn die Lehrer nie dran, weil er so stottert. Im zweiten Schuljahr habe ich mal versucht, sein K-K-K-K nachzuäffen. Aber es hat mir nur einen Schlag mit dem Holzlineal auf die Knöchel eingebracht. Schläge mit dem Holzlineal sind schlimmer als die mit dem Stock. Fast wäre ich über Fatima Bens Wasserbüffel gestolpert, der mitten in der Gasse liegt, wie ein riesiger, schwarzer Klecks, im Smog kaum zu erkennen. Ma sagt, der Büffel ist wie ein weiser Mann, der seit Hunderten und Aberhunderten von Jahren bei Sonne, Regen und Schnee meditiert. Faiz und ich haben mal so getan, als wären wir Löwen. Haben Büffel Baba angebrüllt und mit Kieselstein beworfen. Aber der hat weder mit seinen großen Büffelaugen gerollt, noch uns mit seinen rückwärts gebogenen Hörnern gedroht. Alle Laternen und Handytaschenlampen haben sich vor Bahadurs Haus versammelt. Die große Menschenmenge versperrt uns die Sicht. Ich sage Runo Didi, dass sie warten soll und drängle mich an Beinen in Hosen, Saris oder Dotis vorbei und an nach Petroleum, Schweiß, Essen und Metall riechenden Händen. Bahadurs Ma sitzt im Hauseingang und weint. Geknickt wie ein Blatt Papier. Meine Ma auf einer Seite und unsere Nachbarin Shanti Chachi auf der anderen. Daru Lalu hockt neben ihnen, wackelt mit dem Kopf und schielt mit zusammengekniffenen, rot unterlaufenden Augen zu unseren Gesichtern rauf. Keine Ahnung, wie Ma vor uns hier sein konnte. Shanti Chachi streicht Bahadurs Ma über das Haar, massiert ihr den Rücken und sagt Dinge wie: Er ist noch ein Kind. Bestimmt ist er irgendwo in der Nähe. Weit kann er doch nicht gekommen sein. Bahadurs Ma hört nicht auf zu schluchzen. Aber die Abstände zwischen den Schluchzern werden länger. Das liegt daran, dass Shanti Chachi mit ihren Händen Wunder wirken kann. Ma sagt, Chachi ist die beste Hebamme der Welt. Wenn ein Baby nach der Geburt blau ist und nicht schreien will, kann Chachi das Rot in seine Wangen und die Stimme in seine Kehle zurückholen. Bloß indem sie ihm die Füße massiert. Ma sieht mich in der Menge und fragt, war Bahadur heute in der Schule, Jay? Nein, sage ich. Bahadurs Ma sieht so traurig aus, dass ich wünschte, ich könnte mich erinnern, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Bahadur redet nicht viel, deshalb fällt niemandem auf, ob er im Klassenraum ist oder nicht. Plötzlich streckt Paris den Kopf aus dem Meer von Beinen und sagt, er war schon eine Weile nicht in der Schule. Das letzte Mal haben wir ihn am Donnerstag gesehen. Heute ist Dienstag, also ist Bahadur seit 5 Tagen verschwunden. Paris und Faiz murmeln, zur Seite, als wären sie Kellner mit Bratkörben voller dampfender Teegläser. Die Leute lassen sie durch. Dann stehen sie neben mir. Beide tragen noch ihre Schuluniform.